In der heutigen Folge ist Alistair Mazzotti mein Gast. Alistair ist Jahrgang 1972, geboren in England, aufgewachsen in der Schweiz und seit 1994 fester Bestandteil der Berliner Stuntgarde. Als international tätiger Stuntman und Stuntkoordinator war er schon an vielen großen Projekten wie Harry Potter, Star Wars, Fast and Furious, Witch Hunter oder auch Der Pianist beteiligt. 2012 wurde er in Los Angeles in der Kategorie Beste Action in einem ausländischen Film für einen Taurus World Stunt Award nominiert. Seit über 10 Jahren engagiert er sich als Vorstandsmitglied in der German Stunt Association. Auch nach 27 Jahren im Geschäft ist Alistair Feuer und Flamme für den Beruf und ich freue mich auf das Gespräch mit ihm. I might fall from a tall building, I might roll a brand new car, cause I'm the unknown stuntman that made Redford such a star. Ja, hallo Alistair, schön, dass du da bist.
Grüß dich, Tim. Hi.
Grüß dich.
Ja, freue mich, da zu sein.
Mich interessiert total, wie du überhaupt zu Stunts gekommen bist.
Wie bin ich zu Stunts gekommen? Ich habe früher Leistungssportfechten gemacht. Ich habe also in der Schule war das Einzige, was mir Spaß gemacht hat, war Sport. Es gab damals nur Sport, relativ wenig. Und meine ganze Freizeit habe ich in Sportvereinen oder auf dem Sportplatz mit Freunden irgendwo verbracht, draußen rumgerannt. Ja, und so dachte ich, ich werde irgendwann mal mit Bewegung arbeiten müssen. Das tut mir gut, das macht Spaß. Und war dann Leistungssportfechter und habe darüber dann so ein bisschen szenische Kämpfe gemacht, so Darstellungen für Leute. Und es war mal etwas befremdlich, weil für den Sport haben sich ganz, ganz wenige interessiert, für den Leistungssport auf einem hohen Niveau. Mhm. Aber für so eine szenische Choreografie, ja, mit so ein bisschen hoho, haha, wir sind Musketiere und puh und Geflügel. Ja, das fanden die Leute wahnsinnig, wahnsinnig gut, toll, unterhalten, spannend und so. Ja, also wir sprechen von den 80er Jahren, da war man noch nicht ganz verwöhnt. Und das fand ich so überraschend. Und ja, und das waren so die allerersten Sachen, die ich gemacht habe.
Warst du dann direkt gleich im Schultheater auch oder was? Oder hast du das nicht kombiniert?
Nee, Schultheater habe ich übersprungen. Wie gesagt, ich bin dann irgendwann von der Schule abgegangen. Also habe das Abi übersprungen. Kurz vorm Abi habe ich gesagt, das brauche ich nicht. Ich will ja nicht studieren, sondern ich will Stuntman werden. Und und da hatte ich eben schon Gerd Greschak kennengelernt und Thorsten Liebe damals. Also zwei ältere Stuntleute, die mit so einer Veranstaltung in der Stadt zu Besuch waren und die haben so Fechtdarstellungen auch gemacht. Ich weiß nicht, das muss 1991 oder so 92 vielleicht gewesen sein. Da war halt das Thema Kino und da gab es einen großen Schweizer Kinofilm mit Fechten und den hatte Gerd eben choreografiert und sie sind gekommen, um die Fecht-Szenen darzustellen. Das habe ich am Radio gehört. Ja, und dann bin ich halt dahin. So habe ich ein Ticket geholt, bin dahin, habe mir das angeguckt, fand es gar nicht so beeindruckend, muss ich sagen. Und ich habe die beiden dann aber auch angesprochen und die haben mich dann eingeladen. Mensch, komm doch, setz dich mal in die Bar, wir unterhalten, das war ein bisschen, das ist ja nett. Die haben mich dann auch gefragt, wie ich das fand und ich habe ihnen dann auch gesagt, dass ich es nicht sehr beeindruckend fand. Das war ein relativ schlechter
Start. Ja, das hört sich nicht gut an.
Kam natürlich nicht so gut an und das war dann auch später, wie gesagt, Gerd war mein erster Stunt-Coordinator, aber es hat dann wieder ein bisschen Weg gebraucht, damit wir uns wieder finden konnten. Das war mir aber nicht so bewusst, das ist mir erst so 10 Jahre später bewusst geworden.
Direkt danach haben die dich nicht angestellt oder hast mit denen mitgearbeitet, sondern da war erstmal wieder Pause, oder?
Nee, also ich habe an dem Tag habe ich beschlossen, Stuntman ist ein geiler Beruf, ja. Also ich habe, wir haben uns unterhalten und so und habe ich gesagt, Mensch, ja, Stuntman und so, was muss man denn alles können? Und dann wollten die mir das eigentlich so, die wollten mir das so ein bisschen vergällen, also dass ich da nicht so Lust drauf habe. Ach, da musst du ganz viel können, da musst du alles Mögliche können. Alles, was du im Kino siehst, was irgendwie spannend ist, das musst du alles können. Also reiten, Motorrad fahren, Motorboot fahren, runterspringen, Fallschirm klettern und. Ich war okay. Und dann habe ich so gedacht, okay, das ist cool, das gefällt mir. Da kann ich ja dann mein Leben lang immer Sachen dazufügen. So, und sie haben mir das natürlich versucht, ein bisschen
madig zu machen.
Ja, absolut madig zu machen. Und das war mir aber nicht bewusst, haben natürlich genau den falschen Knopf gedrückt. Und an dem Tag bin ich raus und habe gesagt, okay, das will ich machen. Das ist ein guter Beruf. Das sieht aus, als ob das jetzt nicht so in 5 Jahren dann langweilig wird. Ja, und dann habe ich mich ein Jahr lang darauf vorbereitet, mich dann bei Gerd zu bewerben.
Hast du in der Zeit, weil du sagst, ein Jahr lang dich darauf vorbereitet, hast du dann in der Zeit eben versucht, dir diese ganzen Sachen anzueignen?
Genau.
Autofahren, ja, genau. Klettern und alles.
Ja, ich habe dann 50% gearbeitet und wenn man in der Schweiz 50% arbeitet damals, da konnte man schon sehr gut davon leben.
Darf ich kurz fragen, was du gearbeitet hast? Technischer Beruf oder was? Was war das da?
Ja, so verschiedene so Bürotätigkeiten und dann im Prinzip Werkstatt.
Ah, okay. Also du hast in der Schweiz gewohnt sozusagen in den 90ern.
Genau, ich bin da aufgewachsen in Basel. Hab dann eben Führerschein gemacht für Auto, für Motorrad. Hab dann so eine kleine Reiterausbildung gemacht, also so eine Art Reiterpassausbildung oder so ein Äquivalent. Hab dann Motorboot fahren gelernt. Hatte auch viele Menschen, die mich unterstützt haben, so mit dem Lebenstraum. So, ja, wir finden das gut und hier, wir haben ein paar Pferde. Du kannst dann, weiß ich nicht, am Wochenende mal die Pferde ausreiten, wenn du willst und demnächst hat ein Motorboot und sagt, Mensch, hier, ja, kannst mit uns rausfahren, kannst ein bisschen üben. Und
sehr optimal, das hört sich ja alles an wie ein Märchen.
Naja, also man wusste ja nicht, was man kann. Damals kam gerade Free Climbing auf, dann bin ich mit Freunden, die gerne geklettert sind, bin ich geklettert, die haben mir dann was über Seiltechnik erzählt und so. Und dann habe ich so Kampfsport auch gemacht. Also was es halt gab bei uns in der Stadt, Ringen und dann noch so ein paar andere Sachen. Habe dann im Keller trainiert, war im Zirkus, habe Feuerspucken gelernt, also alle möglichen nützlichen und weniger nützlichen Dinge. Aber von denen ich so dachte, das ist gut, da habe ich eine gute Grundlage und dann viel Inlineskaten, Skifahren, so diese ganzen Sachen, was da alles dazu gehört.
Also du hast dich ein Jahr vorbereitet quasi auf die ganze Stunt-Geschichte und dann hast du dich bei dem nochmal beworben?
Die beiden, er und Thorsten, waren eine Woche in der Schweiz und haben dann die Show gemacht und so, halt so ein Gig, wie wir das ja jetzt auch so kennen und ist dann nach Berlin zurück und dann habe ich mich halt in Berlin beworben und habe dann nie eine Antwort bekommen und ich glaube, ich habe dann noch mal ungefähr 40 Mal angerufen, denke ich mal, bis ich ihn endlich mal am Telefon hatte. Da hatte man ja noch keine Mobiltelefone damals und da musste man ja dann zu Hause anrufen und er war halt irgendwie nie da, wenn ich angerufen habe. Ich habe dann viel mit seiner Frau gesprochen und die hat, oh Mensch, ist er gerade weg, oh, jetzt ist er noch nicht zurück, ist gerade weg.
Du warst ein hartnäckiger Hund, ne?
Ja, schon. Aber also ich meine, damals, ich glaube, er war zu Hause, er wollte einfach nicht mit mir sprechen. Er dachte wahrscheinlich, das ist dieser komische Typ, der gesagt hat, wir haben einen schlechten Job gemacht. Und dann irgendwann hatte ich ihn am Telefon und dann hat er gesagt, ja, dann komm halt mal rum und dann schauen wir mal, ob das passt.
Da hast du aber noch in Basel gewohnt.
Da habe ich genau noch in Basel gewohnt und dann bin ich mal so 6 Wochen zur Probezeit hergekommen und bin dann gleich am ersten Tag zu so einer Probe und dann zweiten Tag mit zum Drehen.
Gab es da mehrere Leute außer dir, also mehrere Azubis in Anführungszeichen, oder warst du der Einzige bei dem Stunt-Team?
Nee, ich war der Einzige damals. Also es gab den Sohn von Gerd, Sascha, der war gleich alt wie ich, aber der war natürlich reingewachsen. Das ist so eine Dynastie. Es gibt da noch Hans Greschak, den Bruder von Gerd. Und die haben in Berlin den Markt ziemlich dominiert damals. Ja, ich war dann so im Alter von Sascha und ich glaube, Gerd fand das ganz okay. Sascha ist groß und breit und ich bin eher so durchschnittlich.
Eine gute Auswahl dann.
Genau, und dann hat es irgendwie gepasst und dann hat er, ich weiß noch, dass er zu mir gesagt hat irgendwann, hat er meine Bewerbung gesehen und dann hat er irgendwann gesagt, du kannst die Sachen wirklich, die da in deiner Bewerbung stehen, oder? Dann habe ich gesagt, ja, natürlich. Das kann doch jeder hier. Und dann ich sage, die können doch nicht alle reiten. Ich kann nicht alle reiten, nein. Ja, aber Motorboot fahren, nein, der kann Motorboot fahren, die alle nicht. Ja. Mit dem Motorrad war es genauso. Die zwei können Motorrad fahren, die können nicht Motorrad fahren. Und so. Und dann, ich war da ein bisschen überrascht.
Der hat dich so angefixt damals, der hat nie gedacht, dass du das alles machst, ne?
Ja, genau. Der dachte, ja, ich erzähle dem was und dann hat er keinen Bock und so. Mhm. Aber das Gute ist, dass ich damals eine relativ breite Grundlage gelegt habe, auf der ich dann jahrelang aufbauen konnte.
Aber das hat dann gleich geklappt, das heißt, ihr wart euch sympathisch oder arbeitsmäßig hat auch alles funktioniert, du hast dich dann ins Filmgeschäft reingefunden.
Genau, das hat gepasst. Also ich war 6 Wochen da, dann haben wir gesagt, okay, komm, das passt. Und dann bin ich nach Hause, habe meine Sachen gepackt, Wohnung gekündigt und bin dann, glaube ich, innerhalb von 2 Wochen oder so dann mit so einem alten Ford Transit vollgeladen mit all meinem Hab und Gut angekommen und nach Berlin-Lichtenberg gezogen.
Und wie lang warst du dann bei Gerd?
Ja, wir waren ja im Prinzip alle immer selbstständig und dann war ich 4 Jahre bis 1998 bei GER und bin dann zu Volker, zur Buff Connection gewechselt. Die waren gerade so im Kommen, der Leo Planck und den Volker Buff und Danny Stein und so, und die hatten das so aufgebaut und die haben dann auch mal mehr Aufträge gekriegt.
Gab es da böses Blut
Ja,
irgendwann?
natürlich gab es böses Blut, ein bisschen. Also jetzt, ja klar, damals gab es nur,
Konkurrenz halt und so,
du
ne?
bist für uns oder du bist gegen uns, du bist bei uns oder du bist bei denen, aber du kannst nicht bei beiden haben, das geht nicht, das gab es nicht. Also habe ich irgendwann den letzten Job bei GER gemacht und den ersten, oder vielmehr, ich habe den ersten bei Volkert gemacht und dann den letzten bei GER.
Hast du auch Shows gespielt oder spielen müssen, also regelmäßig, so wie einige andere?
Ja, ich habe in meinem ersten Jahr tatsächlich, habe ich im Spreepark, das ist so ein Vergnügungspark in Ostberlin, da habe ich eine Western-Show gespielt und zwar ist da ein Stuntman ausgefallen und dann haben die so gesagt, ach, das wäre doch was für dich und so. Und habe ich mir das angeguckt und ja, super Western-Show, so mit Schießereien und Peitschen und Lassos und Pfeile und ja, Schlägereien und dann Stürze und darunter und hier und bam und so. Und das hat Spaß gemacht. Und dann habe ich da so angeheuert und so, ich glaube, ja, vielleicht 2 Monate oder so, dann jeden Tag da gespielt. Ja, und da habe ich aber auch so gemerkt, das ist dann nicht so meins. Also ich meine, die Show an sich hat Spaß gemacht, aber eben da gab es deutlich weniger Geld zu verdienen als beim Film und Fernsehen und
Und immer das Gleiche ist auch langweilig, ne? Das ist ja, glaube ich, das Tolle an unserem Beruf, dass wir eigentlich immer wieder was Neues haben.
ja. Also es ist als junger Stuntman, muss ich sagen, ich habe, also was gut war, ist, man hatte halt ein Training. Ich konnte da so die ersten High Falls, na, das war nicht super hoch, das war unter 10 Meter, aber dann doch relativ kleine Landeflächen und dann konnte man sich das erarbeiten und das üben und dann immer wieder üben und so gewisse Sachen einfach, so die so zum Standardhandwerk gehören, die kommt man so ein bisschen drillen. Also es war echt ein gutes Training. Ich sehe das auch heute noch bei jungen Kollegen, die in der Stuntshow anfangen, zum Beispiel in Babelsberg oder so, die dann einfach eine gute Routine haben, die dann relativ sicher ins Luftkissen springen, gute Basics haben, ja, und sich da auf die Butter nicht vom Brot nehmen lassen und nicht so rumheulen, sondern meistens ein bisschen robuster sind dann.
Was sind dann so deine Skills oder deine Lieblingssachen, die du machst?
Ja, das ist eine schwierige Frage.
Also können tust du ja alles, das weiß ich ja jetzt, aber die Frage ist, was du auch super gerne machst.
Nee, um Gottes Willen. Ja, es hat sich so ein bisschen verlagert. Also ich habe ja angefangen so als Body-Stuntman. Kämpfen, genau, kämpfen und alles mit Stürzen und so. Das hat mir früher unheimlich viel Spaß gemacht. Das hat sich dann so ein bisschen verlagert. Da kam zwar Routine rein, ja, aber irgendwie ist es dann so, ja, okay. Wenn du dann so mit 40 immer noch eine Treppe runterfällst und denkst, boah, das ist jetzt irgendwie, ja, schon wieder eine Treppe. Ja, das kennst du schon. Irgendwie ist jetzt nicht so eine Mordsriesenentwicklung. Also, was ich ganz gerne mache, was mir tatsächlich viel Spaß macht, sind Autosachen. Ich veranstalte auch die Drift Days für die German Stunt Association. Da waren wir jetzt gerade vor 2 Wochen wieder driften. Und das macht einfach Laune.
Nach wie vor bist du ein Allrounder, ne?
Ja, wobei ich muss ehrlicherweise sagen, ich werde ja selten als Stuntman gebucht. Ich koordiniere die letzten 10, 12 Jahre überwiegend und der zwar ab und zu für Dinge gebucht und so, jetzt aber nicht für die ganz großen Highfalls und jetzt auch nicht für die extrem anspruchsvollen, ich sag mal, technischen Stunts, die jetzt schon fast so in Artistik reingehen. Also da gibt es viel bessere jüngere Kollegen.
Aber weil du es nicht mehr machen möchtest oder weil einfach so, weil es junge Leute gibt, die das besser machen oder wie?
Ja, ich muss ehrlicherweise sagen, es gibt da viele junge Leute, die viele Dinge besser machen.
Da kommen wir nicht mehr hinterher.
Ja, das ist so, man hat dann andere Prioritäten und sagt sich, okay, man muss da jetzt nicht mit 22-Jährigen konkurrieren.
Gibt es irgendeinen Film, wo du sagst, boah, wegen dem Film oder so wollte ich auch Stuntman werden oder das hat mir so getaugt oder.
Also ich habe das gerade, als ich deine Intro-Musik gehört habe, dachte ich so, ja, eigentlich war es das, noch Vorabendserie, ein Colt für alle Fälle, da war noch A-Team dabei. Und ich habe komischerweise als Jugendlicher schon abends immer so Hongkong-Filme aufgenommen, die kamen immer so, weiß ich nicht, 23 Uhr in deutschen Privatsender, wurden so chinesisch und so Hongkong, so Kampfsportfilme Kampfsport, Martial Art Filme gezeigt. Und dann habe ich halt nachher abends den Videorekorder programmiert, ne, und dann am nächsten Tag mir das angeguckt und dann aber auch eben bei manchen Sachen schon so mit Einzelbildvorschaltung dann versucht rauszukriegen.
Wie die sich bewegen?
Ja, wie die sich bewegen. Das weiß ja heute keiner mehr. Also du weißt ja, was Einzelbildvorschaltung ist beim Videorekorder.
Ich kenne es noch.
Du kennst es noch. Und dann drückst du so tak, tak und dann vibriert das Bild so und du versuchst was zu erkennen und denkst, wie haben die das blöd gemacht? Das habe ich komischerweise als schon später Teenager, das war so ein Hobby von mir, ich es einfach geil fand, was da die Asiaten da schon gemacht haben.
Aber da muss man einen Hang zu haben, wenn man Stuntman will, muss man einen Hang zu Filmen haben oder so, sonst macht es ja keinen Sinn.
Ja, eigentlich schon. Ne? Also denke ich auch, eine Affinität gab es da irgendwie schon. Und ich wollte auch weg von da, wo ich aufgewachsen bin. Das ist zwar schön dazu, zum Aufwachsen, aber wenn du nicht Architekt, Anwalt oder Mediziner werden willst, dann
macht es keinen Sinn.
Dann musst du da weg.
Ja. Hast du dich schon mal ernsthaft verletzt bei einem Stunt? Also nicht privat, sondern bei einem Stunt?
Ja, schon. Also ich immer mal wieder Nase gebrochen. Ja, und dann so andere Sachen, zum Teil auch beim Proben für Stunts.
Dummheit oder Restrisiko?
Ja, ich sag mal jugendlicher Leichtsinn. Also die Nasenbrüche nicht, aber ja, ich sag mal jugendlicher Leichtsinn. Ja, man denkt so, man ist Sumpf. Nein, das geht schon, kein Problem. Ja, hat man dann aber trotzdem weitergemacht. Also hat dann trotzdem, dann ist man am nächsten Tag zum Drehort und hat dann halt trotzdem irgendwelche komischen Stunts gemacht, obwohl man sich kaum bewegen konnte. Und das Adrenalin hat dann geholfen, durch den Drehzack zu kommen und abends war man komplett unbeweglich und so. Und aber in seinen 20ern macht einem das nicht so viel aus, würde ich mal behaupten.
Oder warst du schon mal in Lebensgefahr oder warst du schon mal knapp?
Ja. Ja, ist auch so in den 90ern gewesen. Ja, da haben wir so Sachen gemacht, die man heute so nicht mehr so machen würde. Und das ist halt auch dann, sag mal, eine Mischung aus jetzt in meinem Fall jugendlichen Leichtsinn und dann vielleicht auch Leichtsinn meiner Vorgesetzten. Und dann gab es aber auch so Gefährdungsbeurteilung, sowas gab es nicht. Da wurde halt einfach gemacht. Und wenn das dann Koordinator gesagt hat, es passt schon, dann passt es schon. Und Stuntman hat dem geglaubt und die Produktion hat ihm geglaubt und da hat man es gemacht. Und das ist meistens gut gegangen, aber wenn man das rückblickend sich die Sachen anguckt und denkt, wie viel, sag mal, Restrisiko man da drin gelassen hat oder wo das Restrisiko eigentlich größer war als die Wahrscheinlichkeit, dass es gut geht und es ist trotzdem gut gegangen und das dann auch der Beweis war dafür, dass man es ja richtig umgesetzt hat, weil es ist ja gut gegangen und du aber rückblickend sagst, es ist viel wahrscheinlicher, dass es eigentlich hätte schief gehen müssen, es ist es aber nicht. Also jetzt nicht nur Stunts, die ich gemacht habe, sondern auch Stunts, wo ich dabei war, die Kollegen gemacht haben, die dann auch mal schiefgegangen sind. Also ist ja keiner zu Tode gekommen, aber dann doch zum Teil auch relativ schwer. Ja, oder halt doch auch ein bisschen verletzt, wo man sagt, okay, Glück gehabt, dass ich das nicht war. Hätte jetzt auch ich sein können, aber ich habe von der Größe her nicht gepasst. Das war jetzt eine andere Kollege.
Kannst du so eine Szene spezifizieren? Also was mit Auto oder eher Highfall?
Ja, also jetzt bei mir in dem Fall gab es eine Situation, das war so Klettern in Berlin aus dem Hotelfenster. Ja, das ist also für so ein Fernsehspiel irgendwas oder Fernsehfilm. Und der Schauspieler sollte aus dem Fenster klettern und dann so, das ist so eine kleine Bucht gewesen in dem Gebäude in der Friedrichstraße im 5. Stock und klettert dann da so zur Straße hin, also geht dann so auf so einem kleinen Sims nach außen und klettert dann da links um die oder rechts um die Ecke.
Aber der Schauspieler gesichert, oder?
Nee, der Schauspieler hat nur den Ansatz gemacht. So.
Ja, also nur Fuß raus auf den Sims und dann Ende, ne?
Ja, genau, Fuß hochgenommen auf den Sims und dann raus. Und der Stunt-Coordinator ist da halt auf dem Sims mal nach vorne, hat so die Straße runtergeguckt und dann ist er zurückgekommen. Und dann habe ich ihn gefragt, und wie sieht's da aus? Und dann sagt er, ach, da ist genauso ein Sims wie hier. Und der Sims da war vielleicht 40 Zentimeter breit, also vor dem Fenster. Also man konnte da ganz gut stehen. So. Und ich kletter also raus und ist, wie gesagt, so eine kleine Bucht und dann sind es vielleicht 5 Meter bis zur Straße. Und dann stecke ich so meinen Kopf um die Ecke und gucke nach unten und dann ist es halt nur noch eine halbe Schuhlänge breit. Also der Abstand waren halt 10 Zentimeter oder so. Und es war so, okay. Und na, wie man so ist, damals war ja das Leitmotto Mann oder Maus. Ne? Und wenn Maus, dann raus sozusagen. Mhm. Also da war nicht mit, wir brechen jetzt mal ab und so, und das Material war ja teuer und ging alles nicht. Also bin ich halt dann da um die Ecke geklettert. Da gab es auch nichts richtig zum Festhalten. Also waren meine beiden Hände so gegen die Mauer gelehnt und die Hälfte der Füße hing nach hinten runter. Und da habe ich so gedacht, ja, jetzt einfach ruhig bleiben, atmen, keine hektischen Bewegungen. Und ja, und dann hieß es, Cut, du kannst wieder reinkommen. Das war so, ja, jetzt muss ich aber ganz langsam wieder, ganz langsam wieder rein. Das ist, so, und dann bin ich so um die Ecke, bin ich rein und dann habe ich ihn halt gefragt und gesagt, du, was soll denn das? Das war ja da gar nicht so, naja, du hast ein Problem damit. Und ich so, nee, natürlich nicht. Und so, wie gesagt, dieses Mann- oder Maus-Spiel. Mhm. Und so. Und dann, ja, wollten die nochmal einen Take haben. Und das Bemerkenswerte an dem Ganzen ist, man hat also nicht von außen, von der Straße unten gesehen, wie ich im fünften Stock um die Ecke klettere, sondern man hat nur von innen nach außen geguckt, wie ich da um die Ecke klettere und verschwinde. Also gut, sie haben leicht nach unten geguckt, man hat schon gesehen, dass es hoch war, aber man hat nicht gesehen, also den gefährlichsten Teil hat man nicht gesehen. Und man hat die Produktion auch nicht das Zimmer gemietet, wo ich um die Ecke geklettert bin. Ja, weil das war so ein spezielles Zimmer, das war ein bisschen teurer, und statt dass ich ja so um die Ecke klettere und dann zum Fenster rein, die sagt, nee, komm, das ist zu teuer, das brauchen wir nicht, da kannst du wieder zurückklettern. Mhm. So, also solche Dinge, und da gab es keine Seilsicherung, doppelten Boden, gar nichts. Also da einmal niesen oder ein bisschen husten und dann fällst du einfach darunter, 5 Etagen auf die Friedrichstraße. So, und ich habe neulich den Schauspieler getroffen, den ich da gedoubelt hatte. Und es ist interessant, das ist ihm bis heute geblieben. Er hat mich darauf angesprochen. Alle so, da ist eine große Gefahr. Und ich war Anfang 20 und habe, ja, ist das nicht furchtbar? Und, na, man ist natürlich cool, als Stuntman, Anfang 20. Ach, das ist ja kein Problem für mich.
Kein Ding.
Ist ja kein Ding. Ist ja nicht, tut ja nicht mal weh. Also, paar muss man ja nur ein bisschen Gleichgewicht halten und so. Aber wo du so sagst, ja, würde man so gar nicht mehr machen. Also man würde gar nicht drüber nachdenken. Mhm. Und mit Feuer gab es dann auch mal so eine Situation. Mit einer relativ großen Feuerwand. Ja, bei so einer großen Serie. Und lief aber auch gut. Also die Gefahr war gar nicht so groß, aber sie war nicht von allen gleich gut einzuschätzen, von allen Seiten. Mhm. Und ja, man hat halt damals die Dinge auch nicht unbedingt getestet. Man hat sich dann halt darauf verlassen, was vielleicht der erfahrene Spezialeffektor oder so gesagt hat. Was passiert? Naja, siehst du dann schon und so. Ist aber nicht so schlimm. Ja. So, das war dann die Aussage.
Schnell durch.
Ja, ja. Musst einfach ein bisschen gucken und so, merkst schon, wenn es heiß wird so. Und natürlich hat man die ganzen Brandschutzklamotten an. Und ich hatte da schon Erfahrung mit Sachen mit Feuer. Aber wenn du dann da so eine Benzinlache hast, die, weiß ich, einen Durchmesser von 20 Meter hat, und die haben ja da ordentlich ausgekippt, und dann steckt mir das an und dann steht da so eine Wand, die ist 5 Meter hoch, und du denkst, okay, wo ist der Anfang und wo ist das Ende, und okay, und wie sind die Signale nochmal, okay, ist alles klar, und dann sind meine Leute zum Löschen da und so, und dann, ja, und dann merkst du so, okay, wir haben das ja ohne Masken, ohne Atemgeräte damals gemacht, 90er Jahre noch, und dann gehst du so durch und du weißt, du kannst nicht einatmen, sonst ziehst du dir die Flammen unter Umständen dann bis in die Lunge hinein oder so, und hast aber auch keine Sicht und überhaupt, es ist heiß und es brennt, und im Nachgang, also so im Nachgang, so am Abend, denkst du so, das hätte man ja vielleicht schon mal einmal vorher machen können, aber jetzt bin ich der, wenn jetzt jemand das machen muss, dann kann man mich fragen, wie das gemacht wird. Ne? Also wir haben da haben damals einfach nicht so viel vorbereitet.
Learning by doing, glaube ich, sagt man da auch, gell?
Ja, gekommen, haben Dinge gemacht, und irgendeiner hat gesagt, es geht schon, passt schon. Ja. Mhm. Und wenn der eine Seniorität hat, dann hat man ihm vertraut. Und ja, es gab kein YouTube und nichts, man konnte nirgendwo was nachgucken. Es gab es auch.
Das ist wirklich ein Vorteil heutzutage, muss ich echt sagen.
Ja, ja. Ja, und eben, da gab es noch einige andere Dinge mit mir und mit anderen Leuten, wo man sich halt an den Kopf fest. Aber damals nicht so.
Gab es mal irgendeine Situation, die dich so geprägt hat, dass du gesagt hast, da muss ich besser aufpassen oder das muss ich anders machen in Zukunft?
Ja, schon, genau. Also es gab so Sachen, es gab mal Kollegen, der hat eine Highfall gemacht aus 20 Meter. Und ganz blöd, und die hatten halt irgendwie Kartons bestellt, und dann hat irgendjemand Umzugskartons bestellt. Und ja, 2000 Umzugskartons haben die aufgebaut, der ist aus 20 Meter runtergesprungen. Und der lag halt oben auf den Kartons drauf, hat einen Mordsknall gegeben. Und der lag halt oben auf den Kartons. Also ein Karton war zur Hälfte eingedrückt. Und ich glaube, wir haben dann auch nochmal die Kartons ausgetauscht, so 4 oder 6 Stück. die waren ja so ein bisschen eingedrückt. Mhm. Also statt, was man ihm die sozusagen die etwas weicheren Kartons da lässt. Und jetzt weiß ja jeder, der Stunts macht, Umzugskartons sind denkbar ungünstig, weil, also jetzt als oberste Decklage zumindest, weil sie einfach unheimlich stabil sind. Sie müssen ja auch Umzugsgut halten. Und wir benutzen ja andere Kartons und eben nicht die ganz harten Umzugskartons. Und ja, wenn du jetzt aus 20 Metern fällst und dann effektiv deine, also den Teil, also wo du negativ beschleunigst, wo du abbremst, ist dann weniger als ein halber Meter, also sind dann vielleicht 30 Zentimeter.
Das heißt, ziemlich wenig.
Eigentlich immer noch, das ist super wenig, ja. Und wie es so war, war irgendwas nicht in Ordnung mit, irgendwie eine Kamera lief nicht oder irgendwas war, kannst du das nochmal machen? Und dann hat das nochmal gemacht und hat dann aber auch nicht gemurrt, das war dann eher im Nachgang, wo man sagt, das war echt das denkbar Dümmste, was man jemals machen konnte, also so, es hat ihm auch unheimlich wehgetan, aber es hat er nie Mann oder Maus, wie gesagt, das geweint wird zu Hause irgendwie.
Du machst ja auch viele internationale Produktionen oder Hollywood-Produktionen. Ne? Sind es eher die großen Produktionen oder eher die kleinen, wo du mehr Spaß hast?
Ja, also so ein bisschen mehr Spaß, muss ich sagen, habe ich häufig an den eher kleineren Sachen als an den großen. Die großen sind immer sehr, sehr zeitaufwendig, sehr personalaufwendig, sehr equipmentlastig. Und der eigene Anteil der Arbeit ist dann in der Regel, auch wenn man der Verantwortliche ist, immer nicht ganz so groß. Ja, und es dauert halt unheimlich lange. Also man ist dann mal 5 Monate oder mehr da beschäftigt.
Wirst du da anders behandelt wie bei den inländischen Produktionen? Also besser oder schlechter?
Ja, durchaus. Ich meine, man wird halt als normales Crewmitglied angesehen. So, also man ist da ganz normal, macht die täglichen Prozesse wie alle anderen. Man muss auch dazu sagen, bei den größeren Sachen ist man häufig dann auch einfach fest angestellt. Das ist halt im Ausland so. Das ist dann jetzt in Deutschland nicht so, aber im Ausland ist man dann eben zum Teil fest angestellt und ist halt ein ganz normaler Teil der Produktion und profitiert natürlich da auch ganz normal von, weiß nicht, Wochenendzuschlägen und Nachtzuschlägen und. Also es sind alles so Dinge, die man gar nicht diskutieren muss, die man jetzt in Deutschland diskutieren muss.
Trainierst du auch weiterhin viel, um beweglich zu bleiben oder fit zu bleiben, oder geht es eher so nebenher?
Ja, habe ich. Habe ich sogar heute gemacht. Ich habe, also es ging so ein bisschen einher, wie gesagt, wie ich vorhin erzählt habe, viele Stunts gemacht, viele Impacts, ja, dann auch mal eine Gehirnerschütterung, Schleudertrauma, das so die ganzen Sachen, die man sich so antut als junger Mensch und die man dann auch nicht immer so rehabilitiert, also so Reha dann dafür macht, dass das alles wieder ins Lot kommt. Und dann kam dazu, dass ich mehr in die Koordinationsschiene gerutscht bin und darüber bin ich eigentlich dann relativ auch ein bisschen unfit geworden, kann ich sagen. Und war ziemlich unbeweglich, weil ich nur heimlich hohen Muskeltonus hatte. Also meine Muskeln waren von Hause aus sehr angespannt. Aber das sieht dann aus wie fehlende Flexibilität. Ist aber im Prinzip einfach eine hohe Muskelgrundspannung. Mhm. Ja, um dem so ein bisschen beizukommen, habe ich vor ein paar Jahren mit Neuroathletik angefangen. Und das ist eigentlich die Schnittstelle von Athletik, also Bewegung und Neuro, dem Gehirn, dem Steuergerät, um diese Bewegung herzustellen. Ja, habe da Ausbildung gemacht und im Rahmen der Ausbildung sehr, sehr viel trainiert und habe da jetzt über ganz andere als die herkömmlichen Wege, die man so kennt, ich sag mal, eine unheimlich gute Reha für mich machen können und bin deutlich beweglicher als vor 10, 15 Jahren, deutlich leistungsfähiger auch. Ich bin nicht hübscher, ich bin auch nicht jünger.
Und geht ja gar nicht.
Aber ich meine jetzt, ich bin tatsächlich, wenn ich überlege, ich bin jetzt 48, ich bin fitter, als ich mit 32 war.
Du kannst den Alterungsprozess nicht umkehren?
Nee, ich kann den Alterungsprozess nicht umkehren, aber ich kann.
Aber entgegenwirken.
Ja, ich kann das Beste rausholen, was in dem Alter möglich ist. Und ich bin da so über Umwege und aus Interesse da reingerutscht. Und weil es mir persönlich gut getan hat, habe ich dann beschlossen, da eine Ausbildung zum Trainer zu machen, weil mich das fasziniert. Und ich auch so mit anderen Leuten arbeite, wenn ich sie treffe, wenn da Probleme sind. Das weitesten Sinne Menschen beweglicher machen, Bewegungen wiederherstellen, zum Teil Schmerzen dann, Schmerzsignale verändern einfach. Also es ist ein spannendes Feld. Und für mich war da so ein bisschen die Maxime, nicht immer nur Leute gut aussehen, aussehen zu lassen, sondern Leute auch besser wirklich in dem zu machen, was sie gerne tun oder einfach glücklicher machen. Das ist so für mich ein bisschen das Schlagwort mit dem Film. Lassen wir mal gut, Leute gut aussehen, wir lassen Schauspieler gut aussehen. Ja, und zum Teil sind die dann sogar überzeugt, dass sie das wirklich gut können, was sie da können und wissen gar nicht, dass es manchmal einfach unheimlich viel Arbeit von uns ist, sie gut aussehen zu lassen. Und beim Sport ist es was anderes, da zählt, oder bei der Bewegung zählt das nackte Resultat. Wenn ich meinen Arm wieder komplett heben kann, ohne dass meine Schulter schmerzt, dann ist das ist echtes Leben. Mhm. Das ist nicht Film und Glänzen und ja, und das es ist sehr, sehr dankbar, macht viel Spaß. Also das ist, was ich mache, kann ich nur jedem empfehlen.
Ja. Hört sich spannend an.
Es ist nicht super kompliziert, aber es ist etwas spezifisch, sagen wir mal so.
Ja. Wie hat sich denn der Film am meisten verändert von damals bis heute? Du hast schon angeschnitten, dass dieses Kamikaze-Wesen oder diese One-Way-Stuntman ja nicht mehr gibt. Allein schon durch die Gefährdungsbeurteilungen oder die Beurteilung der Gefahr, die man vor Ort hat. Ja. Aber so generell, was ist denn für dich der größte Unterschied von den Anfängen zu heute?
Also du meinst jetzt meine Anfänge oder generell die Anfänge von Filmen?
Naja, so du kannst ja aus 27 Jahren Erfahrung sprechen.
Ja, okay.
So generell über die Branche gesehen, ne? Also du hast ja auch mit vielen Stunt-Leuten zu tun oder Stunt-Koordinatoren und vielen verschiedenen Filmen. Und ja, da gab es eine Entwicklung. In welche Richtung ging denn die? Zum Besseren, zum Schlechteren?
Ja, also es ist interessant. Nur als Beispiel, als ich angefangen habe, hatten wir einen Anrufbeantworter zu Hause oder ein Faxgerät. Da war ein Thermodruckpapier drin. Da hat dann abends jemand einen Fax geschickt und dann hat es geklappt oder nicht. Und dann ist man am nächsten Tag zum Drehort gegangen. Also die Organisation war eine andere, es war zuverlässiger irgendwie und weniger kurzfristig. Wahrscheinlich waren die Inhalte auch ein bisschen simpler, was wir so gemacht haben. Das war so das eine und eben, was du ansprichst, den Sicherheitsaspekt, da hat sich unheimlich viel, vor allem auch in den letzten 10 Jahren, verändert, was verschiedene Gründe hat.
Ist das gut oder schlecht, was sich geändert hat? Jetzt sage ich mal zum Beispiel der Sicherheitsaspekt. Hindert der einen eher daran, Stunts zu machen oder hilft der einen dabei?
Nee, der Sicherheitsaspekt ist definitiv eine Verbesserung. Also auch wenn ich zum Beispiel angucke, visuelle Effekte sind dazu gekommen. Ja. Die gab es früher jetzt in dem Sinn nicht. Heutzutage kann man eben Seile retuschieren und durch Seile kann man, oder eben das angesprochene Wirework, dadurch kann man im Prinzip die Sicherheit vergrößern. Also für Schauspieler, für Stuntleute, wie auch immer. Weil man die sehr simpel digital retuschieren kann. Wir drehen auf digitalen Formaten. Das heißt, das Bild ist schon digitalisiert. Und mittlerweile kann das eigentlich jeder, der sich 2 Nachmittage mit Photoshop hinsetzt, der kann das eigentlich schon in einer
relativ einfachen Weise.
Ja. Mindere Qualität, aber ja, herstellen. Wir machen das zum Teil ja auch für Clips. Und wenn man dann da sieht, okay, die Entwicklung, da kamen die Blue Screens, da kamen die Green Screens, jetzt mittlerweile sind wir bei LED-Leinwänden. Was da interessant ist, oder was ich persönlich interessant finde, ist, dass die Grenzen da echt nach außen verschoben wurden. Die Grenzen von Dingen, die wir machen können, die sind deutlich nach außen geschoben. Wenn man jetzt einen James-Bond-Film aus den 80er, 90ern anguckst, James Bond war immer so ein bisschen so ein Maßstab für State of the Art, also für die Action, genau zur damaligen Zeit.
Aber die machen ja nach wie vor so gut wie keine VFX-Sachen. Die bauen halt die ganzen Sachen nach und machen die wirklich real und nicht aus dem Computer. Sicherlich wird vielleicht ein oder andere bearbeitet, aber...
Das stimmt. Also sie generieren keine Inhalte. Also sie generieren jetzt keine Monster oder Leute, die angreifen oder zusätzliche Fahrzeuge, sondern alles, was man sieht, ist mehr oder weniger tatsächlich im Bild. Aber sie bauen schon Sicherheiten ein. Sie bauen auch Sprungrampen ein. Sie bauen auch Landeflächen ein für Fahrzeuge. Mhm. Sie bauen Sicherheiten in den Fahrzeugen selber ein, die man nicht sehen kann. Und eben, da ist auch, ja, ist nicht alles immer ganz so nackt, wie es da aussieht. Also da gibt es deutlich mehr Sicherheit als früher. Aber eben auch die Ansprüche des Betrachters sind ganz andere. Sind extrem nach oben gegangen. Wenn du zum Beispiel die Sehgewohnheiten von Zuschauern anguckst, ich weiß nicht, ob du den Film Chinatown kennst von Roman Polanski, also der hat so unheimlich lange, totale Einstellungen, es ist sehr, sehr langsam geschnitten.
Mit Jack Nicholson?
Ja, genau, ja. Und das, wenn du das jetzt heutzutage, weiß ich nicht, 3 18-Jährigen zeigst, ich weiß nicht, ob die das...
Die schlafen ein.
Ob die das gucken wollen. Ja, ohne auf ihr Telefon zu gucken oder ohne nebenbei was zu machen, weil es einfach der Rhythmus ist unheimlich... Mhm. Das ist ein ganz anderer. Heutzutage ist man durch auch so TikTok und also früher war es MTV, dann hat es sich verlagert, gucken ja nicht mehr so viele Leute fern, jetzt gucken mehr Leute auf dem Telefon und da kommen ständig neue kurzgeschnittene Inhalte. Da hat schon auch so eine Anpassung stattgefunden. Ja, da hat sich auch der Film so ein bisschen dahin entwickelt, dass er dem Tribut zollen muss. Ja, aber also ich finde es insgesamt die Entwicklung finde ich gut, finde ich spannend. Man muss auch dranbleiben, auch als Stunt-Coordinator muss man da immer auch so ein bisschen auf dem Laufenden sein. Wie sind die Entwicklungen und wie können wir sie für uns gut nutzen? Ja, ich kann nicht Action trotzdem spannend erzählen, aber vielleicht nicht ganz so oder überhaupt nicht gefährlich drehen. Mhm. Da haben wir viel mehr Möglichkeiten zur Verfügung.
Was würdest du denn beim Film ändern, wenn du was ändern könntest? Gibt es da was, was dir auf der Seele brennt?
Ja, was mir da so ein bisschen immer nicht so ganz gefällt, ist so dieser akademische Zugang, den man häufig hat zum Film. Ja. Also in Deutschland ganz blöd gesagt sind wir Stunt-Leute häufig, ich weiß nicht, wie du das erlebst, aber häufig immer noch einfach die Matten da hinschieben. Mhm. Die unheimlich viel Geld dafür kriegen, dass sie irgendwie Matten hinschieben, wo vielleicht jemand hinfällt oder so. Und ich sag mal, unsere Erfahrung oder unser Wissen ist gar nicht immer so gefragt. Ja, zum Teil, ich meine, lese ich so viele Drehbücher in einem Jahr wie ein Produzent, weil einfach so viele auf den Tisch kommen, weil dann erwartet wird, dass man die liest und dann, weiß ich nicht, liest man zwischen 20 und 40 Drehbücher im Jahr.
Liest so. Und kalkuliert, ne? Muss man dazu
liest
sagen.
Liest und kalkuliert und überlegt sich, wie man die umsetzt und so und überlegt auch, wie kann das funktionieren, wie kann das nicht funktionieren, wie können wir das vereinfachen, wie können wir genauso oder noch einen besseren Effekt kriegen für eigentlich weniger Geld und. So, und in Deutschland ist Filme machen unheimlich, sagen wir, akademielastig. Da kommt immer noch sehr viel Arroganz uns gegenüber, also uns Stuntleuten gegenüber, erlebe ich immer noch. Wir sind immer noch nicht ein ganz normaler Teil einer Produktion. Das stimmt jetzt, wie gesagt, nicht für alle. Es gibt schon Produktionen, wo das der Fall ist, aber so, ich sag mal, im Gros sind wir immer noch so ein bisschen die Aliens irgendwie. Wir sind immer Zusatzgewerke, wir sind Zusatzdienstleister. Und eine Sache, die mir in den letzten Jahren eben aufgefallen ist, ist das deutsche Auftragsproduktion. Ich sag mal so, im Ausland, wenn jemand einen Hollywood-Film macht, in der Regel geht man davon aus, er möchte das bestmögliche Produkt erschaffen, damit er den größtmöglichen Zuschauerzuspruch, ja, und Revenue, also Einkommen dadurch generieren kann. Bei der deutschen Auftragsproduktion für Fernsehen ist das nicht so. Da ist ganz klar, so viel Geld gibt es und da kann man dann eigentlich nur Geld verdienen, indem man Dinge einspart. Und da kann man natürlich dann durchaus die Zusatzgewerke, und Stunt ist ein Zusatzgewerk in Deutschland, das ist jetzt kein normales Filmgewerk, es ist ein Zusatzgewerk, kann man Stunts und auch Spezialeffekte einsparen. Also es gibt nicht wenige auch so Tatorte in Deutschland, die ich kalkuliert habe als eine erste Senderkalkulation, keine Ahnung, da stehen dann 20.000, 25.000 Euro drin und am Ende ist da nichts mehr. Also wirklich nichts mehr. Oder vielleicht ist es ein Drehtag, ein Tag Koordination. Wie gesagt, ich kann nicht für alle sprechen. Und das sind aber so Dinge, die ich erlebt habe. Und wenn ich das dann hinterfragt habe, dann hieß es, naja, du musst halt sehen, wir verdienen das Geld an der Herstellung des Filmes. Also und da müssen wir den Gewinn optimieren. Das heißt, es ist unabhängig davon, wie gut das Produkt ist, weil das Produkt ist eigentlich schon abgenommen. Also der Sender hat es ja schon gekauft. Das ist eine Auftragsproduktion. Und das ist natürlich, das ist so ein ganz, ganz seltsames Konzept. Das gibt es im ganzen deutschsprachigen Raum. Also es ist verständlich, aber es ist dann, wenn es dann für um unsere Inhalte geht, zum Teil ist es haarsträubend, ja. Ich meine, wenn ich irgendwo ans Set komme, dann heißt es, Mensch, den anderen Tag wäre gut gewesen, wärst du da gewesen. Da gab es ja dann doch einen Unfall. Was ist denn passiert? Da muss der Schauspieler ins Krankenhaus. Was ist denn passiert? Na hier, und dann sollte er hinfallen. Aha, habt ihr den Matten gehabt oder einen Schützer? Nee, aber er hat gesagt, es geht alles so. Und du denkst so, ja klar, das war so eine Tagesrolle. Der wollte ums Verrecken den Job haben. Dann ist alles kein Problem und dann war niemand da, so wie wir, der nüchtern die Situation betrachtet und bewertet und sagt, okay, unabhängig vom jetzt wem, wer ist jetzt wer hier am Set, wer hat die dickste Hose an, wer hat das größte Maul, das meiste zu sagen, unabhängig davon, wie groß ist das Risiko, dass derjenige, der da jetzt was machen muss, dass er sich dabei wehtun kann oder irgendetwas passiert, was die Produktion irgendwie verlangsamt oder beeinträchtigt oder am Ende mehr Geld kostet. Und das ist das, was wir häufig machen. Und dann ist niemand da. Und ich meine, ich erlebe das nicht selten. Das wäre ja gut, wärst du da gewesen. Ja, dann sag doch Bescheid. Also es ist ja, in anderen Ländern wäre man da gewesen.
Ja, aber wir haben kein Geld. Darum sagen sie nicht Bescheid. Das kommt oft als Begründung.
Ja, klar. Nein, natürlich, das ist immer der Grund. Und ich distanziere mich von den Dingen. Also wie gesagt, ich kann, wenn etwas passiert ist, wenn ich nicht da war, kann ich auch nur sagen, ja, was soll ich dir jetzt sagen? Klar, die Empfehlung ist, wenn du jetzt in besondere szenische Darstellungen nachguckst, da gibt es von einer Berufsgenossenschaft, gibt es da Schriften, wenn du da nachguckst, dann steht da drin ganz klar, wer wofür verantwortlich ist und wenn er das nicht bewältigen kann, wo er sich Hilfe holen kann. Und der Produzent ist letztendlich verantwortlich für die Sicherheit seiner Mitarbeiter. Und wenn er das selber nicht jetzt, er als Person weiß, wie da Sicherheit herzustellen ist, dann holt er sich entsprechend qualifiziertes Personal. Und da kommen ganz schnell eben auch Stuntleute ins Spiel, bei besonderen szenischen Darstellungen, wenn es gefährlich wird, Stuntleute, Stuntkoordinatoren, die das eben einschätzen. Du weißt das selber, das ist das, was wir machen. Hm. Wir machen immer dummes Zeug. Und
unser täglich Brot.
Unser täglich Brot, aber wir wissen manchmal, wie dumm und gefährlich, also wie ich sag mal, unvernünftig, in Anführungs- und Schlusszeichen, die Sachen sind. Weil wir kommen ja erst dann, wenn etwas sozusagen unvernünftig wird, dann kommen wir erst dazu und bieten eben Lösungsansätze. Also so sehe ich das. Ich erlebe aber trotzdem immer noch, dass wir gelegentlich, ich oder auch andere Kollegen, eben so als bessere Mattenhalter da gesehen werden. Ich fasse mir da manchmal wirklich an den Kopf, wenn ich die German Stunt Association angucke, in Deutschland den größten Verband, den wir haben, und ich gucke mir da die Mitglieder an, dann weiß ich, dass ganz viele von denen schon international auf großen Produktionen gearbeitet haben, auch zum Teil viel auch einfach im Ausland drehen und unheimlich viel Erfahrung haben auf vielen verschiedenen Größen, Arten von Sets und so. Und ich finde da, weil du nochmal auf das Thema zu kommen, was würdest du ändern? Da wird man uns nicht immer gerecht, was wir können, was wir leisten können, was wir gewillt sind zu geben. Kann man nicht ändern, das sind so Prozesse, die dauern lange. Aber ja, mal sehen.
Als letztes würde ich gern wissen, wenn jetzt ein junger Mann auf dich zukommt oder eine junge Frau und sagt, Mensch, ich möchte Stuntman oder Stuntwoman werden, würdest du den eher abraten oder zuraten?
Auch keins von beiden. Ich würde das denjenigen überlassen, aber ich würde ihnen Fragen stellen einerseits. Und dann eben auch so ein paar Hinweise geben. Also so ein erster Hinweis wäre, oder eine erste Frage, wo hast du dich informiert? Guck mal, German Stunt Association, du wohnst und lebst in Deutschland, geh mal auf die Webseite, guck mal an, was du da an Infos kriegen kannst. Ja, dann würde ich mir anhören, so was ist so seine Vision? Und dann eben auch dann fragen, überleg dir, was du bereit bist einzusetzen. Also wie viel Einsatz bist du bereit zu geben und was ist deine Erwartung, was dabei herauskommt? Also so als Beispiel, wenn jetzt jemand sagt, ich möchte der größte, beste, berühmteste Stuntman aller Zeiten werden, aber ich will nie weiter als 200 Kilometer aus kleinen Lupfingen raus, weil ich abends immer gerne zu Hause bin und da sind meine ganzen Freunde und so, dann kann ich jetzt schon sagen, das wird nicht gehen. So, das wird nicht gehen. Du kannst nicht, du musst dahin gehen, wo Filme gemacht werden. Wenn du jetzt so große Ziele hast, dann musst du dahin, wo ganz große Filme gemacht werden. So, wenn deine Ziele nicht ganz so groß sind, so. Und da geht es darum, dann so ein bisschen abzustimmen. Wie steht die Bereitschaft mit der Vision so in Einklang? Und dann eben auch zu gucken, was sind denn die Skills? Sind denn Skills da? Und zu den Skills gehört für mich zum Beispiel auch sowas wie eine Selbstständigkeit. Ja. Hm. Weißt du, dass du, wenn du Stuntman bist, dass du dann auch selbstständiger sein wirst? Und das ist mit allem drum und dran. Also ja, das reicht nicht, wenn du jetzt einen dreifachen Salto kannst. Das ist toll, aber du musst tatsächlich wissen...
Keine Arbeit, kein Geld.
Keine Arbeit, kein Geld. Also du musst alles, was die Selbstständigkeit angeht, auch wissen und auch dafür bereit sein. Ja, da musst du dich eigentlich darauf einstellen, dass du, wenn du ein Leben lang dabei bleibst, irgendwie auch ein Leben lang lernst und neue Dinge machst. Das machen eigentlich alle Kollegen. Also ich kenne keinen. Ja, du machst jetzt Podcast hier zum Beispiel.
Aber das ist nicht mein Hauptgeschäft. Ich will schon beim Stunt bleiben.
Nein, natürlich nicht. Aber du eignest dir einen Skill an. Ne? Du weißt, wie das funktioniert. Wenn ich jetzt wissen wir, so wie geht ein Podcast, dann weiß ich, ja, ich rufe mal Tim an.
Wo ist, der kann mir wo ist sagen, die Filmspur? Geht, so. Nee, du fragst dann, wo ist das Video dazu?
Ja. Nee, man eignet sich halt Dinge an, die kommen so und so dazu. Ja. Als ich vom Driften erzählt habe, ja, ich bin jetzt von Haus aus kein Rennfahrer, um Gottes Willen. Bin Fahrrad gefahren als Jugendlicher und Inlineskate. Und also so den Vorläufer und dann die ersten Inlineskates. Aber das kam, Kfz kam erst später dazu und heute Autos driften, ist geil. Also man, es kommen so Dinge dazu, da muss man sich ein bisschen drauf einstellen und da auch so die innere, also die Haltung dazu haben. Und es macht vielleicht auch Sinn, sich so einen kleinen Karrierefahrplan zu machen, also sich zu überlegen, was will ich denn erreichen? Also, oder wo möchte ich in 3 Jahren stehen, wo möchte ich in 5 Jahren stehen? Dass man das dann vielleicht auch mal einfach überprüft und sagt, okay, habe ich diese Ziele erreicht? Ja, nein. Je klarer Ziele sind, je einfacher ist es, sie anzugehen und zu sehen, auch wie kann ich diese Ziele erreichen oder wen kann ich fragen, wer kann mir helfen dabei?
Also im Grunde genommen ist es auf jeden Fall nicht so, dass du sagen würdest, um Gottes Willen, lern was Vernünftiges.
Ich kann mich dann auf mich selbst berufen. Wie gesagt, ich habe kurz vorm Abi die Schule abgebrochen, aus dem einfachen Grund, weil ich nicht studieren wollte. Und das war aber eine bewusste Entscheidung. Das war damals relativ ungewöhnlich, da wo ich aufgewachsen bin. Kein Mensch geht ewig zur Schule. In der Schweiz hast du ja auch keine mittlere Reife. Da gehst du zur Grundschule und dann nach der Grundschule gehst du aufs Gymnasium und da gehst du dann 8 Jahre hin und dann machst du Abitur. Oder du gehst halt in die Hauptschule und dann machst du sowas wie eine mittlere Reife. Aber damals, wir haben ja nichts gemacht. Wir haben nur aufs Abitur hingelernt. Und wenn du dann kurz vorm Abitur sagst, wisst ihr was, ich will eh nicht studieren. Ich lasse das jetzt mal bleiben. Weil so komme ich auch nicht in die Verlockung zu sagen, ach, es gibt ja einen Plan B. Dann gucke ich vielleicht doch mal nach einem Studium oder mach mal was anderes, sondern ich wusste halt damals, nein, das ist, was ich machen will und dafür gebe ich alles. Und der Schlüssel für mich dazu, meinen eigenen Antrieb zu erhalten, war eben zu sagen, ich schneide mir das andere ab. Muss natürlich kein Mensch, ob das gut geht oder nicht. Mhm. Und meine Eltern fanden das das Allerdümmste, was man überhaupt machen könnte. Und einige andere Leute auch. In der Schweiz findet man sowas dumm oder nicht sehr schlau. Und ich habe auch gesagt, jo, lass uns in 20 Jahren nochmal drüber sprechen und so. Und dieser Antrieb, der hat mich aber bis heute, ist es für mich ein Antrieb. Das heißt, ich denke nicht über diesen Prozess nach, aber wenn ich jetzt sagen würde, oh, um Gottes Willen, du musst unbedingt eine Berufsausbildung machen und so. Es ist gut, ich empfehle Leute, mach deine Berufsausbildung oder mach, wenn du etwas angefangen hast, mach das zu Ende. Es gibt auch viele Dinge, die dir helfen können. Also ein Ingenieurstudium kann dir helfen, eine Mechatronikerausbildung, keine Ahnung, eine Artistikausbildung, Tanzausbildung. Eigentlich kann dir ganz, ganz vieles helfen. Und ich würde niemandem davon abraten, das vorher zu machen. 1, 2 oder vielleicht auch 3 Berufe oder nebenher zu sagen, ich finanziere mir über Stunts ein Studium, weil eben, wie wir vorhin gesagt haben, es hat sich viel entwickelt. Wir arbeiten heutzutage gerade im Rigging auch viel mit Winden, 3D-Winden, ja, da muss man zum Teil einfach auch schon, hilft es, wenn man Ingenieurwissen hat. Es ist nicht mehr alles mechanisch und mit einem Tastschalter, sondern es ist schon deutlich komplexer. Und wer sich da auskennt, hat natürlich Vorteile. Aber eine Sache würde ich den jungen Leuten aber wirklich noch mitgeben und das ist, dass sie schon früh mit der Altersvorsorge anfangen sollen, weil das ist sowas, was bei Künstlern häufig untergeht. Ja. Künstler denken irgendwie, sie werden nicht alt oder sie sind nicht alt und sie werden nicht alt und sie sterben Jungs und James Dean und keine Ahnung und es wird da, baba. Und es hat sich statistisch erwiesen, dass Stuntleute im Schnitt genauso lange leben wie alle anderen Menschen.
Echt jetzt?
Auch. Und ja.
Da muss ich jetzt schleunigst was machen.
Und der Spießer, der seinen Bausparvertrag hat und sich da jeden Monat was zurückgelegt hat, der hat das nicht verkehrt gemacht. Also das ist wirklich was ich jungen Leuten mitgebe. Wenn junge Leute zu mir kommen, hast du einen Tipp für mein, ja, mach dir einen Bausparvertrag oder überleg dir was für die Altersvorsorge. Dann gucken die mal völlig entgeistert an und du sagst, das ist der Teil der Selbstständigkeit. Es gibt dir jetzt einen Hinweis für deine Selbstständigkeit, nicht für deine Skills, Stunt-Performer oder irgendwas. Dazu kann ich dir auch Tipps geben, aber dazu können dir 1 Million Leute Tipps geben. Überleg dir was für die Altersvorsorge.
Spare was, dann hast du was.
ja, sehr spießig, aber ja. Nein, aber eben, also es gibt viele Pläne. Ich sage ja nicht, das ist der richtige Plan, den ich gemacht habe. Ich habe nur eben doch gesehen, wie viele auch Kollegen, die, als ich angefangen habe, sehr, sehr viel Geld auch verdient haben. Und das hat dann kontinuierlich abgenommen. Und da hat dann vielleicht nicht so ein Karriereübergang stattgefunden oder nicht so ein geschmeidiger Karriereübergang. Da gab es dann vielleicht 5 oder zum Teil auch 10 Jahre, wo sie nicht viel Geld verdient haben. Und im Prinzip, wenn sie, ja, weil, also der Übergang vom Stunt-Performer mit Mitte 40, nach meiner Erfahrung, nimmt es ab. Also die Buchung für Stunt-Performer nehmen ab.
Ganz automatisch, da muss man nichts zu tun.
Da muss man nichts zu tun, genau. Und da sollte man schon irgendeinen Beruf, der auch hinter der Kamera was taugt. Also entweder man wird ein Weltklasse-Autofahrer, kann einen Russian Arm fahren oder sonst was machen, oder man wird eben ein herausragender Techniker oder Rigger, oder eben man geht dann mehr in die Administration oder wird Coordinator oder keine Ahnung, oder verlagert sich komplett, geht in die Sicherheit oder macht was ganz anderes. Auch das geht. Aber auch da, und das ist, da sind wir wieder beim Karriereplan. Wenn ich mir dann einen Karriereplan angucke und dann sagst, okay, hier kann ich dir so ein paar Tendenzen und ein paar Kurven sagen, und da muss man dann vielleicht anders planen und anders drüber nachdenken. Und ich hatte Glück, ich bin früh da reingerutscht, wo ich gar nicht so hin wollte, und bin deswegen schon relativ lange als Coordinator auch tätig. Wollte ich nicht so früh, ist dann aber passiert. Rückblickend ist es nicht so schlimm, wie ich es damals empfand.
Aber es macht dir Spaß, oder?
Also ja, jein. Ich muss sagen, jein. Es ist eben, wie du sagst, viel Administration. Manchmal stehst du da und sagst, dafür bin ich nicht Stuntman geworden. Meine Vision war eine andere.
Ja, aber am Ende des Tages ist doch das, was du machst, das, was du machen willst, schon. Oder? Sonst würdest du es doch nicht
schon
machen.
Durchaus schon. Aber es gibt so Aspekte. Es gibt zum Beispiel so Dinge wie Nachtdrehs, ja, die machen mir jetzt nicht besonders viel Spaß.
Also die machen einem im Alter immer weniger Spaß.
Ja, genau. Jung findet man es spannend und so. Und dann im Alter, wenn du da stehst, irgendwann im Set, es gibt dann keinen Kaffee mehr, irgendwas läuft, patsch, und es ist nass und kalt und du hast dann vielleicht auch nicht so viel zu tun. Das kommt dann dazu, wenn du viel zu tun hast, das ist alles kein Problem, wenn du nicht so viel zu tun hast.
Ich glaube, 70% der Zeit am Set ist Wartezeit, auch für Stunt-Leute.
Ja, sehr häufig, genau, für alle, die mithören. Ja. Der glamouröse Teil ist in der Regel unter 1%. Der Highfall dauert nicht so lange.
Das Klatschen.
Der Highfall, die eigentliche Flugphase von, boah, springt der jetzt da wirklich runter bis Cut, ist jetzt, wenn du es auf den Drehtageszeitraum rechnest, ist es unter 1% irgendwie.
Genau, und dann, wenn du Applaus bekommst, dann war es das wert.
Ja, dann war es das wert, ja.
Wenn zusätzlich noch das Geld aufs Konto kommt dafür, dann kann man sagen, es hat geklappt.
Ja, das habe ich früher immer, war das immer, wovor hast du Angst? Hat man als Stuntman Angst? Und da habe ich immer gesagt, ja, meine größte Angst ist, dass ich nicht bezahlt werde. Ja, ist so.
Ja, das ist eine klare Ansage an die Produktion. Dann wird gleich überwiesen, ne?
Ja, aber mittlerweile ist es anders. Es ist ja auch geregelt in den Geschäftsbedingungen, dass die Bildrechte erst übertragen werden, wenn die Rechnungen vollständig bezahlt sind. Ja. Aber auch immer auch da gab es über die Jahre so Erfahrungen, wo das nicht ganz so klar war. Ja, man lernt. Also nicht nur ich, dann auch andere haben gelernt. Und dann sagt man sich, okay, da muss ich mich als Selbstständiger ein bisschen besser aufstellen. Es geht dann.
Genau, wir halten mal fest, als Stuntman lernst du oder Stuntkoordinator lernst du dein ganzes Leben.
Ja.
Also ich glaube, es gibt nichts, wo du sagen kannst, so, jetzt habe ich alles, jetzt kenne ich alles, das funktioniert nicht. Also jedes Mal, wenn ich zum Set gehe oder zu einer Besprechung gehe oder irgendwas mache, dann lerne ich irgendwie was Neues. Und da bin ich eigentlich auch sehr froh drüber.
Ja, das tue ich eigentlich auch. Also das ist auch, ich kaufe auch gerne Kollegen ein, die in irgendeinem Feld deutlich qualifizierter sind als ich, damit ich dann an dem Tag, wo sie da sind und für mich was machen, von ihnen was lernen kann. Ja. Manchmal ist das der größte Spaß, dass ich von ihnen was lernen konnte.
Da fällt mir gerade ein, ich glaube, du hast mich noch nie eingekauft. Das gibt mir jetzt zu denken, kurz mal. Ich muss jetzt eine kurze Pause machen, mal drüber nachdenken. Alles da. Ich sag mal herzlichen Dank für das ausführliche Gespräch.
Ja.
Und ich hoffe, wir können mal wieder zusammenarbeiten. Und ansonsten wünsche ich dir für deine Pläne für die Zukunft alles Gute. Bleib gesund und Hals- und Beinbruch, sagt man, glaube ich, immer noch beim Stunt, oder?
Ja. Ja, Tim, vielen herzlichen Dank. Es hat unheimlich Spaß gemacht. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder am Set.
Ja, hoffe ich auch.